Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. In der heutigen Folge möchte ich euch gerne einen Einblick geben, was es mit der sogenannten Scheidungsimmobilie auf sich hat und wie man hier den richtigen Weg finden kann, um gemeinsam eine finanziell intelligente Entscheidung zu treffen, sich von diesem Objekt zu trennen. Und warum behandeln wir das in einer Podcast-Folge zum Thema Investment und Immobilie? Naja, bei Ehepartnern ist es halt oft so, dass die Immobilie einer der größten Vermögenswerte ist. Und gerade bei Immobilieninvestoren kann es ja auch mal dazu kommen, dass es sich nicht nur um die eigengenutzte Immobilie handelt, sondern eventuell auch um ein größeres Immobilienportfolio, was zur Fremdvermietung dienen soll. Und deshalb soll es hier heute in diesem Interview mit mir selbst darum gehen, was man alles tun kann, um keine finanziellen Schäden in solch einer Situation zu erleiden. Also starten wir direkt mal los. Was hat es mit der Immobilie grundsätzlich auf sich? Meistens ist es ja so, dass das sogenannte Nest eines Ehepaars ist. Man baut sich hier gemeinsam etwas auf, entweder in Form eines Neubaus oder man kauft eine Immobilie und saniert diese aufwendig und macht das Ganze zu seinem Heim. Ne? Also das heißt, da sind nicht nur finanzielle Themen mit verbunden, sondern ja auch ganz, ganz viele Emotionen. Man sieht in manchen Fällen halt Kinder darin aufwachsen, man feiert Geburtstage, Weihnachten und verbindet also mit diesem Objekt in der Regel nicht nur finanzielle Dinge, sondern auch ganz, ganz viele Emotionen. Wenn es dann im Falle der Ehe zu einer Scheidung kommen sollte, dann ist natürlich immer die Frage, was passiert mit einer Immobilie, die man eventuell selber erworben hat, und die im schlimmsten Fall sogar noch finanziert ist. Da sind große Kreditverbindlichkeiten noch auf der Uhr, die es dann gilt, irgendwie zu trennen. Das sind ganz häufig so Themen, die dann im Kopf rumgehen, die im ersten Moment erstmal unüberwindbar scheinen, weil man sich ja auch mit seinem Partner, mit dem man sonst so große finanzielle Entscheidungen gemeinsam getroffen hat, in der Regel zerstritten hat und da auch manchmal gar kein gemeinsames, Kommunizieren mehr so wirklich möglich ist. Deswegen möchte ich euch hier an der Stelle jetzt mal ein paar Möglichkeiten nennen, wie man mit so einer Scheidungsimmobilie umgehen kann. Also grundsätzlich ist es ja häufig so, dass die meisten Ehepartner sich, wenn sie heiraten, nicht dafür entschieden haben, einen Gütertrennungsvertrag miteinander zu schließen, sondern die juristische Form der Zugewinngemeinschaft einfach standardisiert umgesetzt wird. Also das heißt, alle Vermögenswerte, die während der Ehe angeschafft werden, müssen im Falle einer Scheidung so aufgeteilt werden, dass beide in gleichen Teilen am Ende damit versorgt werden. Das Problem bei Immobilien ist, die kann man nicht einfach in der Mitte durchschneiden und sagen, die rechte Hälfte gehört dir und die linke Hälfte gehört mir. Das ist in seltenen Fällen vielleicht möglich, aber in der Regel ist das in der Praxis nicht umsetzbar. Gerade wenn es sich um irgendwie Einfamilienhäuser handelt, dann ist das häufig nicht so möglich. Und jetzt ist es natürlich auch noch so, dass dann diese emotionalen Beweggründe da eine ganze Menge mit Einfluss nehmen und der eine Ehepartner vielleicht sagt, ich möchte gerne hier wohnen bleiben, der andere kann es sich vielleicht auch gar nicht leisten, dort wohnen zu bleiben. Wenn man dort selber wohnen bleibt, ist halt die Frage, was ist mit einem eventuellen neuen Partner? Ist der dann bereit, mit in die Immobilie des Ex-Partners einzuziehen? Also Fragen über Fragen. Und da ist halt die Frage, wie kann man sich da am besten verhalten? Grundsätzlich empfehle ich da immer, sich im Vorfeld mal einmal Gedanken darüber zu machen, ob überhaupt ein Behalten der Immobilie möglich ist, also ob es sich aus finanziellen Gesichtspunkten heraus überhaupt ermöglicht, dass man diese Immobilie behalten kann oder ob wir auf jeden Fall über einen Verkauf nachdenken müssen. Die Option 1 ist nämlich, dass einer der beiden Ehepartner in der Immobilie wohnen bleibt und der andere in dem Moment abgefunden werden muss. Jetzt ist ja die Frage, wie finde ich denn dann den anderen Ehepartner ab? Wir haben doch gemeinsam das Darlehen zurückgezahlt, wir haben gemeinsam in dieser Immobilie gewohnt, wir haben gemeinsam die finanziellen Mittel dafür verdient, um die monatliche Darlehensrate zu bedienen. Wir haben das Objekt irgendwann mal gemeinsam finanziert, haben da vielleicht auch gemeinsames Eigenkapital mit eingebracht und jetzt soll nach x Jahren das Objekt getrennt werden. einer der beiden bleibt drin wohnen. Nach welchem Wert bemisst sich denn jetzt ein möglicher Verkauf? Nach dem ursprünglichen Kaufpreis oder nach einem aktuellen Marktwert? Und da ist es auf jeden Fall so, dass es der aktuelle Marktwert zugrunde gelegt wird, der ja vielleicht sogar etwas höher ist als das, was man damals selbst für das Objekt bezahlt hat, als man es gekauft hat. Ne? Weil man hat ja vielleicht Sanierungen mit reingebracht, die den Wert des Objektes nach und nach gesteigert haben. Man hat ja jetzt auch schon teilweise das Darlehen zurückgeführt, für das es vielleicht sogar noch gute Kreditzinsen gab, die man ja jetzt eigentlich auch gerne behalten möchte. Die Variante kann man so umsetzen, indem derjenige Ehepartner, der in dem Objekt wohnen bleibt, eine sogenannte Schuldhaftentlassung mit dem anderen Ehepartner vereinbart. Also das heißt, man sagt erstmal, die bestehenden Kreditverbindlichkeiten, lieber Ex-Partner, die übernehme ich komplett alleine und entlasse dich aus diesem Darlehensvertrag. Das ist natürlich etwas, was man nicht alleine bestimmen kann, sondern unbedingt mit der Bank im Vorfeld abgesprochen werden muss, weil die Bank an der Stelle natürlich auch nochmal eine neue Bonitätsprüfung macht und schaut, ob man sich den Kredit alleine überhaupt leisten kann. Aber das ist auf jeden Fall die erste Grundlage, zu schauen, dass man die bestehenden Kreditverbindlichkeiten, die auf diesem Objekt sind, erstmal auch alleine weitertragen kann. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass ja schon Teile des Darlehens getilgt worden sind und da natürlich der ja, verbleibende Ex-Partner auch einen Anspruch darauf hat, daraus vergütet zu werden. Also wenn man jetzt schon 20.000 Euro getilgt hat oder vielleicht sogar 200.000 Euro, dann möchte der Ex-Partner natürlich auch diesen Anteil für sich haben, um im Idealfall vielleicht für sich selbst dort dann eine neue Wohnsituation schaffen zu können oder ähnliches. Auf jeden Fall muss er abgefunden werden. Damit man jetzt erstmal schauen kann, wie hoch ist denn dieser Abfindungsanspruch, geht man in der Regel so vor, dass man aktuelle Marktwerte bestimmt. Also wie viel Geld würde ich für dieses Objekt bekommen, wenn ich es heute am Markt verkaufen würde? Und anhand dessen wird dann abgezogen, ich mache mal ein Beispiel, der aktuelle Marktwert sind 500.000 Euro und wir haben noch 250.000 Euro Darlehen offen. Dann wäre die Differenz ja jetzt 250.000. Das heißt, der Ex-Partner, der dann in dem Objekt verbleibt, der also das Eigentum behält, der muss jetzt dem anderen Partner von diesen 250.000 Euro Differenz die Hälfte auszahlen. Das macht man im Idealfall bei der Bank, bei der man das Darlehen ursprünglich aufgenommen hat, oder man sucht sich eine Bank, die im zweiten Rang einen etwas besseren Zinssatz anbietet. Da kenne ich zufälligerweise einen guten Baufinanzierer, der dabei mit Sicherheit unterstützen kann. Und man geht dann im Prinzip her und nimmt sich ein neues Darlehen auf oder findet den Ehepartner mit vorhandenem Eigenkapital ab. Aber als Bemessungsgrundlage dafür, wie hoch dieser Marktwert ist, sollte man den Marktwert im Vorfeld mal von einem Immobilienmakler oder einem Sachverständigen ermitteln lassen. Ich empfehle dabei auch, das gemeinsam mit dem Ex-Partner zu entscheiden, wen man da in Anspruch nimmt, weil natürlich sonst schnell so Klüngeleien irgendwie interpretiert werden können, die vielleicht gar nicht an dieser Stelle da sind, mit einem bösen Hintergedanken, aber oft sind ja hier Rosenkriege, ne, Emotionen im Spiel und deswegen sollte man vielleicht gemeinsam sagen, Mensch, komm, wir nehmen den Dienstleister, für den haben wir uns jetzt gemeinsam entschieden, wir rufen den gemeinsam an, damit gar nicht erst irgendwie unterstellt werden kann, dass da Absprachen getroffen worden sind. Man sollte an der Stelle auch überlegen, frühzeitig die Immobilie zu übertragen, weil es gibt ja jetzt noch einen Punkt, auf den man, den man im Hinterkopf verhalten sollte. Und zwar ist es so, dass wenn der eine Ehepartner den Eigentumsanteil des anderen Ehepartners übernimmt, macht es hier natürlich einen Riesenunterschied, ob man zu dem Zeitpunkt der Übernahme noch miteinander verheiratet ist oder ob dann die Scheidung schon rechtskräftig ist. Warum? Wenn man Eigentumsanteile unter Ehepartnern miteinander tauscht, ist das Ganze grunderwerbsteuerfrei. Also das heißt, man würde dann in dem Fall nur die Notar- und Gerichtskosten bezahlen müssen. Wenn man aber schon offiziell geschieden ist und damit wieder rechtlich gesehen zwei unterschiedliche Haushalte, dann ist es so, dass man wieder die normale Grunderwerbsteuer zahlen muss, die in den Ländern natürlich unterschiedlich sind, in den Bundesländern, aber die dann als Beispiel hier bei uns in Nordrhein-Westfalen mal eben mit 6,5% reinhauen. Das sind Kosten, die man sich sparen kann, wenn man diese Eigentumsübertragung noch zu dem Zeitpunkt durchführt, wo man miteinander verheiratet ist. Also, Das ist die Variante, einer der beiden Partner bleibt in der Immobilie wohnen, hat natürlich ein paar Herausforderungen, man muss sich einig werden über den Marktwert, aber auf der anderen Seite, man kann ein bestehendes Darlehen weiterführen, der andere wird abgefunden, hat damit die Möglichkeit, eine neue Wohnsituation zu schaffen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine der beliebtesten Varianten, solange es die Möglichkeit gibt, dass einer im Objekt wohnen bleiben kann. Eine weitere Möglichkeit wäre, um jetzt auch Grunderwerbsteuern zu sparen, dass man vielleicht gemeinsame Kinder hat. Es kommt ja auch immer darauf an, wann so eine Scheidung stattfindet. Kann ja auch sein, dass das Objekt beispielsweise schon komplett abbezahlt ist und man dann sagt, Mensch, wir haben doch gemeinsame Kinder, lass uns das Ganze doch einfach fair regeln. Wir wollen sowieso, dass unsere Kinder die Immobilie irgendwann übernehmen. Das war so gedacht, es war so vorgesehen, dann lass uns das doch jetzt an dieser Stelle machen. Dann wäre das also auch ein Punkt, an dem man die Immobilien auf die Kinder übertragen kann und das Ganze als Schenkung laufen lassen kann. Wichtig ist, hier ist darauf zu achten, dass wenn die Kinder noch nicht 18 sind, dann muss das Vormundschaftsgericht dem Ganzen zustimmen. Weil mit solch einer Immobilie, auch wenn sie keine Verbindlichkeiten mehr hat, also keine Darlehen an die Kinder verschenkt werden, ist es ja trotzdem so, dass die Kinder eine Grundsteuer und Unterhaltungskosten fürs Haus bezahlen müssen. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man im Vorfeld mal bedenken sollte, ob man den Kindern damit immer etwas Gutes tut. Wenn die Immobilie natürlich top durchsaniert ist, dann ist das eine andere Geschichte, als wenn das Objekt die ein oder anderen Wehwehchen hat, eine neue Heizungsanlage braucht oder sowas und man dann sozusagen diese Verpflichtung an seine Kinder weitergibt, ist halt die Frage, ob das dann das Richtige für die Kinder ist. Man kann ja hier an der Stelle auch nochmal abwägen, ob man seine eigenen Interessen so ein bisschen zurückschraubt und dann die Variante für die Kinder in den Vordergrund stellt. Dann gehen sozusagen beide Ehepartner zwar mit null aus dieser Situation raus, aber man hat auch keine Streitigkeiten darüber, wie viel Wert das Objekt jetzt hat oder sonst etwas, weil es einfach an die gemeinsamen Kinder übergeht, denen man ja in der Regel auch was Gutes möchte. Ja, eine weitere Möglichkeit ist dann die sogenannte Realteilung. Das ist tatsächlich so, wie man sich vorstellt, die Teilung der Immobilie. Das kann natürlich nicht, so wie vorhin schon mal angedeutet, einfach in der Mitte durchgeführt werden, sondern hier ist es so, dass man dann im Prinzip aus einer Immobilie zwei Wohneinheiten macht. Das Ganze funktioniert ja mit einer notariellen Teilungserklärung, die dafür eingetragen werden muss. Man muss eine sogenannte Abgeschlossenheitsbescheinigung erstellen. Also das heißt wirklich zwei separate Wohneinheiten schaffen, zwei separate Eingänge, also im Prinzip wie bei einem Mehrfamilienhaus, ne, kann man sich das vorstellen, mit mindestens zwei Einheiten, die im Idealfall auch noch gleich groß und gleichwertig sein sollten. Das ist in den meisten Fällen die Herausforderung dabei, deswegen ist das so aus meiner Erfahrung heraus die Variante, die am seltensten in Anspruch genommen wird. So, dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, nämlich dann, wenn zum Beispiel keine Lösung gefunden wird, die sogenannte Teilungsversteigerung. Also für den Fall, dass beide Parteien total verhärtet sind und die beiden Ex-Partner sich überhaupt nicht einig werden, hat der Staat noch die Möglichkeit geschaffen, dass man eine Teilungsversteigerung in Angriff nehmen kann. Den Antrag dafür, den kann man einfach beim Amtsgericht stellen und der wird dann durch das Vollstreckungsgericht öffentlich versteigert. Das ist die denkbar schlechteste Variante meiner Meinung nach, weil an der Stelle ist es so, dass das Objekt von einem Gutachter geschätzt wird. Also das heißt, ein Gutachter kommt raus und wird das Objekt aufnehmen, wie man das von Zwangsversteigerungen auch sonst kennt. Der erstellt ein Wertgutachten der Immobilie und in dem Versteigerungstermin ist es ja nicht selten so, dass dort Objekte auch unter Wert versteigert werden. Die Herausforderung dabei ist, dass wenn zum Beispiel die Darlehensverbindlichkeiten noch höher sind als das, was dann bei dem Versteigerungstermin dabei rumkommt, dann müssen beide Partner für diese Schulden entsprechend aufkommen. Also deshalb meine Empfehlung, das ist die meiner Meinung nach schlechteste Variante, das sollte man versuchen als Partner unbedingt zu vermeiden, ist aber an der Stelle nur dann die letzte Möglichkeit, wenn sich beide überhaupt nicht mehr einig werden können, nicht mehr in die Augen gucken können, miteinander reden und ein gemeinsamer Weg einfach gar nicht mehr vorstellbar ist, dann sagt man vielleicht, komm, dann nehme ich diese finanziellen Verluste in Kauf, wenn ich da bei der Versteigerung weniger Geld erziele, aber dafür bin ich meinen Ex-Partner los. Das ist immer so ein Thema, wo ich auch in der Finanzierungsberatung, wenn ich mit Kunden zusammensitze, immer darauf hinweise, wenn es darum geht, dass man den ja bis zu dem Tag größten Vermögenswert vermutlich in seinem Leben anschafft, dass man sich im Vorfeld im Guten miteinander schon darüber unterhält, was man mit so einer Immobilie macht, wenn es dann doch mal schief gehen sollte. Weil natürlich ist man in dem Punkt in einer Situation, wo man das gemeinsame Leben miteinander plant und sich eigentlich noch gar keine Gedanken darüber machen möchte, wie es denn mal ist, wenn man nicht mehr zusammen ist. Aber an dieser Stelle jetzt hier, da erkennt man ganz gut, welche Risiken da auf einen kommen können, wenn der Rosenkrieg schon ausgebrochen ist. Dann ist es nämlich ganz oft so, dass die Emotionen eher entscheiden, anstatt dass man mit dem Kopf gemeinsam sagt, ja, nee, den besten Weg für uns finanziell, den erreichen wir mit der und der Lösung, sondern dann will man den anderen Partner eventuell einfach nur noch verletzen und ja, dann greift man aber an dieser Stelle hier auch in sein eigenes Portemonnaie. Und das sind Dinge, die man ja meiner Meinung nach verhindern kann, wenn man sich bei dem Kauf der Immobilie im Prinzip schon darüber Gedanken macht, wie man das Ganze abwickelt, wenn es mal nicht mehr funktioniert. Das ist übrigens auch ein Thema, was man mit dem Notar, der den ganzen Vertrag beurkundet, den Kaufvertrag einer Immobilie, super besprechen kann. Als unabhängige Partei kann man beide Wünsche äußern, also von beiden Parteien dem Notar gegenüber mitteilen. So und so stelle ich mir das vor. Ich habe zum Beispiel 20.000 Euro mehr Eigenkapital eingebracht als der andere Partner. Wie können wir entsprechend in einer Trennung das Ganze zurückvergüten? Das sind alles Themen, die man wunderbar mit einem unabhängigen Notar besprechen kann, der dann einen fairen Vertrag füreinander aufsetzt und das im Zuge des Kaufvertrags einfach direkt mit beurkunden lässt. Kurze Info in eigener Sache. Wenn ihr gerade auf der Suche nach der passenden Immobilie seid, dann meldet euch unbedingt in unseren kostenlosen Immo-Club an. Dort werdet ihr einen Strategieberater zu eurer Seite gestellt bekommen, der mit euch gemeinsam die Suchfunktion in den Portalen aktiviert. Das heißt, ihr bekommt aus 48 Online-Portalen immer die passenden Objekte zu eurer Suche zugeschickt und erhaltet damit natürlich viel schneller die Möglichkeit, das passende Objekt zu finden. Der Strategieberater wird euch auch dabei unterstützen, die Besichtigungstermine optimal vorzubereiten und euch mit entsprechenden Finanzierungszertifikaten auszustatten. Er unterstützt euch bei der Versicherungsanalyse, kann euch die passenden Handwerker für eure Modernisierungen vermitteln und noch einiges mehr. Falls ihr euer Objekt selbst vermarkten wollt, auch dabei können wir euch unterstützen. Meldet euch einfach mal bei uns im Immo-Club an. Den Link zum Immo-Club findet ihr hier unten in den Shownotes des Podcasts oder auf unserer Homepage einfach meineg.de und dann im Bereich Immobilienclub. Ja, welche Möglichkeiten gibt es darüber hinaus noch? Also ein weiterer Punkt ist natürlich die Möglichkeit, dass man das Objekt auch langfristig vermieten kann. Beispielsweise dann, wenn man gemeinschaftlich das Interesse daran hat, diese Immobilie als Altersvorsorge zu nutzen. Das setzt natürlich voraus, dass man irgendwie noch in der Lage ist, miteinander umzugehen, also zumindest geschäftlich in Anführungsstrichen jetzt hier und nicht mehr auf der emotionalen Ebene, aber dass man geschäftlich noch in der Lage ist, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Dann kann man natürlich auch das Objekt vermieten, bis das Ganze schuldenfrei ist und darüber hinaus halt auch ins Renteneintrittsalter hinaus als Mieteinnahme dann nutzen, setzt aber auch das voraus, dass man halt wie gesagt miteinander zusammenarbeiten kann, weil eine Vermietung beinhaltet ja auch noch ein paar Aufgaben, die da wahrzunehmen sind, also ob es jetzt die Nebenkostenabrechnung sind oder auch Instandhaltungsarbeiten, die ja irgendwie koordiniert werden müssen, das sind ja alles Aufgaben, die an der Stelle nochmal anfallen und dazu sollte man zumindest in der Lage sein, sich irgendwie gegenseitig noch in die Augen gucken zu können und miteinander Geschäfte zu machen. Die Variante ist natürlich auch immer noch dann vorhanden, wenn man jetzt zum Beispiel Mehrfamilienhäuser gekauft hat. Also wenn wir jetzt gar nicht von der selbstgenutzten Einheit sprechen, das Einfamilienhaus, sondern wenn wir hier an der Stelle mal von gemeinsam gekauften Mehrfamilienhäusern zum Beispiel spricht, dann ist das Objekt ja immer noch ein gutes Objekt, auch wenn man jetzt getrennt ist voneinander. Man hat ja damals im Guten dieses Objekt gemeinsam eingekauft und ist auch vielleicht gemeinsam optimiert und die Rendite gesteigert. Und dann ist es ja schade, wenn man, nur weil man sich jetzt emotional voneinander entfernt hat, dann dieses Investment, was vielleicht gute Renditen bringt, an der Stelle auflösen würde. Da wäre es ja tatsächlich so, dass man einfach das Ganze wirtschaftlich sieht und sagt, komm, wir sind an der Stelle jetzt nur noch Geschäftspartner, du übernimmst die Aufgaben und ich übernehme die Aufgaben und das Ganze dann weiterführt. Dann ist so eine Vermietung natürlich immer noch eine gute Lösung. Ja, was ist eine weitere Lösung? Natürlich der Hausverkauf. Also das heißt, wenn beide Parteien dann sagen, keiner will drin wohnen bleiben, wir werden uns nicht einig, wir möchten aber auch beide nicht in die Teilungsversteigerung gehen, dann empfehle ich hier an der Stelle einen sehr guten Immobilienmakler, den ich zufällig auch kenne. Wenn es hier bei uns in der Region dazu kommen sollte, dass jemand in der Situation ist, dann stehen wir dann natürlich auch gerne zur Verfügung und auch mit Erfahrungswerten kann ich berichten, dass wir das schon mehrfach gemacht haben. Also es ist leider eine der häufigsten Gründe, warum Immobilien verkauft werden, nämlich der Scheidungsfall. Ja, und da haben wir auf jeden Fall auch Expertise und können die Kunden darin begleiten und das Ganze so ein bisschen als unabhängige Partei so ein bisschen koordinieren, weil oft ist es ja, wie gesagt, so, dass man nicht mehr miteinander kommuniziert und dann ist es eigentlich ganz schön, wenn man einen unparteiischen Partner dabei hat, dem man seine Sorgen und Ängste irgendwie mitteilen kann und der das Ganze dann für einen koordiniert. Also ich mache mal ein Beispiel, neben der Immobilienaufbereitung, das heißt also Unterlagenmanagement und so weiter, was da alles mit zugehört, geht es ja auch hinterher darum, die Koordination mit dem Immobilieninteressenten zu übernehmen, also die Leute, die das Objekt dann gerne besichtigen wollen, damit man da nicht immer wieder mit dem Ex-Partner in Kommunikation treten muss, kann man das Ganze einfach an einen unabhängigen Makler abgeben, der da so ein bisschen ja nicht so in diesem Kreuzfeuer dann steht und mit dem man dann einfacher kommunizieren kann. Erfahrungsgemäß funktioniert das sehr, sehr gut, weil man ja keine Partei ergreift für eine der beiden Seiten und damit dann unabhängig zwischen den beiden steht. Wir haben das gemeinsame Interesse, das Objekt soll bestmöglich veräußert werden und an diesem Interesse arbeitet der Makler gemeinsam mit beiden Parteien und sorgt dann dafür, dass beide Parteien auch ein gutes Gefühl dabei haben und ja nicht irgendwie sich auf der Strecke gelassen fühlen. Was da an dieser Stelle auch noch zu sagen ist, das macht natürlich auch Sinn, jetzt hier schon vor der offiziellen Scheidung, also noch während des Trennungsjahres, das Objekt zu verkaufen, denn der Verkaufserlös, der hier entsteht, der kann ja dann für den Zugewinnausgleich, der notwendig ist, um die Scheidung zu vollziehen, genutzt werden. Und hier ist ja dann ganz klar, wie viel gemeinsamen Gewinn man quasi aus dem Hausverkauf erwirtschaftet hat. Und dieses Geld kann dann in dem Scheidungsprozess dafür verwendet werden, den Zugewinnausgleich auch abzufinden. Ne? Ja, wie läuft das Ganze denn dann ab mit dem Hauskredit bei so einer Trennung? Also wenn jetzt gemeinsam veräußert wird und dort auf diesem Objekt noch ein Kreditvertrag lastet, dann ist es häufig so, dass an der Stelle eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung fällig wird. Also das heißt, man hat ja im Vorfeld mit der Bank eine Zinsbindung vereinbart, die man jetzt hier vermutlich vor Ablauf der Zinsbindung an irgendeinem Punkt ja abbricht, weil man das Objekt verkaufen möchte. Und der Bank entsteht ja dadurch ein Zinsschaden, weil sie ja eigentlich zum Beispiel für noch 3 Jahre weiterhin Zinsen bekommen würde. Und da ist es dann so, dass die Bank ein Recht darauf hat, eine Gebühr dafür zu verlangen. Und zwar immer dann, wenn der aktuelle Marktzins unter dem Zins ist, den man damals selber vereinbart hat. Also ich mache mal ein Beispiel. Damals gab es Zinsen von 3%. Aktuell am Markt gibt es aber nur noch 1%. Dann hätte ja die Bank, also versetzt euch in die Sicht dann hätte die Bank an der Stelle ja einen Schaden dadurch, wenn sie euch diesen gut verzinsten Kredit aus der Sicht der Bank zurückgeben würde und dafür keine Gebühren verlangen würde, weil sie ja heute am Markt nur noch 1% Zinsen erwirtschaften könnte, anstatt wenn sie mit euch weiterhin den Vertrag hat, mit 3%. Und an der Stelle ist die Bank dazu berechtigt, eine Gebühr zu verlangen. Wenn es andersrum ist, dann fallen hier in der Regel nur Bearbeitungsgebühren an, um den bürokratischen Akt zu erledigen, aber das Ganze ist auf jeden Fall deutlich günstiger. Das ist ein Punkt, den Immobilienmakler zum Beispiel für den Kunden auch gerne im Vorfeld klären. Das heißt, dass man Kontakt mit der Bank aufnimmt und dort einmal nachfragt, wie sieht es aus, wie hoch ist die Vorfälligkeitsentschädigung, wenn wir zum 1.8. das Objekt veräußern. Das sind aber Themen, die man auf jeden Fall im Vorfeld besprechen sollte, also bevor man das Objekt verkauft, damit man wirklich weiß, wie hoch muss der Verkaufspreis sein, damit wir zumindest bei plus minus null aus der Sache rausgehen oder wie hoch wird diese Vorfälligkeitsentschädigung sein, um den potenziellen Gewinn, den man oder den Erlös, den man aus dem Objekt rausziehen kann, dann aufzuteilen und den halt für diese Gütertrennung zu verwenden. Der Verkaufserlös, wie wird der dann aufgeteilt? Das ist ganz interessant. Also natürlich werden alle anfallenden Kosten, die anfallen bei diesem Verkauf, durch zwei geteilt. Also der Gewinn, ne, davon werden die Kosten abgezogen, also zum Beispiel die Vorfälligkeitsentschädigung. Und der Gewinn, der dann übrig bleibt, der wird nach der Höhe der jeweiligen Eigentumsanteile dann auf die beiden Ehepartner verteilt. In der Regel ist das ja 50-50, also der eine ist zu 50% Eigentümer und der andere zu 50%. Aber wir haben ja auch schon Finanzierungen gesehen und vermittelt, bei denen zum Beispiel die Eigentumsverhältnisse 80-20 waren, aus unterschiedlichsten Gründen, oder andersrum 70-30, was auch immer. Je nachdem wird dann auch an der Stelle der Verkaufserlös erstmal aufgeteilt. Ja, was ich euch natürlich da an der Stelle nicht vorenthalten möchte, ist die Sicht des potenziellen Käufers. Mein Ratschlag wäre, sich früh genug an einen Immobilienmakler zu wenden, eures Vertrauens, und mit dem den Verkauf der Immobilie möglichst frühzeitig schon anzustoßen und nicht damit zu warten, bis der Scheidungsfall durch ist und man eventuell in finanzieller Notlage ist. Also man muss bis Tag X Summe X aufbringen, um den Ex-Partner auszuzahlen. Das heißt, an der Stelle entsteht ja ein finanzieller Druck, der auf den Partner oder einen der beiden Partner lastet. Und das sorgt natürlich dafür, dass man in so einem Verkaufsprozess von dem potenziellen Käufer auch unter Druck gesetzt werden kann. Also der weiß ganz genau, Mensch, der Verkäufer, der ist gerade in der Scheidung, der braucht gerade dringend Geld. Ich biete 30.000 Euro weniger, aber wir können nächste Woche zum Notar gehen. Dann ist man vielleicht in dieser Situation als Verkäufer eher auch dazu geneigt, solch ein Angebot anzunehmen, als wenn man noch genügend Zeit hat, zum Beispiel während des Trennungsjahres noch, wo man sich dann sicher ist, dass man das Objekt verkaufen möchte und einfach nicht diesen finanziellen Druck schon vor der Brust hat, der dann entsteht, wenn das Urteil rechtskräftig ist und man offiziell geschieden ist und dann den Versorgungsausgleich leisten muss. Das sind alles Dinge, die man dafür verwenden kann, im Falle des Falles dafür zu sorgen, dass die Vermögenswerte, die man sich da gemeinsam aufgebaut hat, möglichst erhalten bleiben und nicht durch den Schornstein gejagt werden. Und deshalb würde ich dringend empfehlen, also wenn man sich mit dem Thema Immobilie auseinandersetzt und beispielsweise auch noch nicht verheiratet ist, dann mit dem Notar einmal darüber zu sprechen, beim Kauf der Immobilie, wie man im eventuellen Trennungsfall damit umgehen könnte. Und wenn man heiratet und vorhat, gemeinsam größeres Immobilienvermögen anzuschaffen. Es geht hier nicht darum, dem Ehepartner etwas wegzunehmen, wenn ich jetzt hier von Ehevertrag spreche, sondern man kann ja auch nur Teile miteinander regeln, und ein Teil könnte ja sein, wie gehen wir mit möglichen Immobilienvermögen um, was wir uns jetzt hier im großen Stil aufbauen wollen, wie gehen wir im Scheidungsfall damit um, und das Ganze ehevertraglich im Vorfeld schon festzuhalten. Das sorgt definitiv dafür, dass man im Scheidungsfall viel, viel weniger Eskalationspotenzial hat und ja beide Parteien nicht als Verlierer aus dieser Nummer rausgehen. Wenn euch dieses Thema hier interessiert, dann könnt ihr euch über den Link in der Podcast-Folgenbeschreibung gerne unseren Ratgeber zu diesem Thema runterladen, in dem das Ganze nochmal etwas detaillierter niedergeschrieben ist. Oder ihr könnt euch gerne an uns wenden. Wir beraten euch da auch gerne, egal ob es um das Thema Finanzierung, also das heißt Schuldhaftentlassung, oder ob es um das Thema Bewertung einer Immobilie, um einen fairen Wert zu finden geht. Da sind wir gerne euer Ansprechpartner. Nutzt das, und wenn ihr weitere Fragen hat, kommt gerne auf uns zu. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder beim Podcast R&G Zeit für Neues, Immobilien und Investment, und folgt uns bei Spotify. Ciao, ciao.